Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Das schwarze Amerika und der Jazz, das liegt nicht weit auseinander. In Deutschland dagegen hatte es der Jazz erst einmal schwer, sich Akzeptanz zu verschaffen. Man muss es wohl deutlicher sagen, er war lange Zeit verpönt. Und als er dann erblühte, da kam die Nazizeit. Danach ging es wieder aufwärts mit dem US-amerikanischen Musikimport. Aber nicht nur das, es etablierte sich auch eine eigene Jazzszene in Deutschland. Nun endlich hat sich jemand dieser wechselvollen Geschichte des Jazz in Deutschland angenommen. Wolfgang Knauer, Leiter des Jazz-Instituts in Darmstadt und bekannt durch seine Monographien über Louis Armstrong, Charlie Parker und Duke Ellington, hat diese Geschichte nun gründlich erforscht. Nachzulesen in seinem Buch Play Yourself Man, eine umfangreiche Gesamtdarstellung, die ihn nun Helmut Böttiger vorstellt, mit Klangeinlagen, versteht sich.
Jazz, das ist nun wirklich keine deutsche Geschichte. Lange stand diese Musik in einem sehr konkreten Gegensatz zu den hiesigen Musiktraditionen und Selbstwahrnehmungen. Undenkbar weit weg waren amerikanische Baumwollfelder und afrikanische Rhythmen. Undenkbar weit weg war der Swing. Wolfram Knauer setzt in seiner Geschichte des Jazz in Deutschland genau an diesem Punkt an und geht überraschenden Spuren nach. Als Berlin vor 100 Jahren eine Weltmetropole wurde, hatte der Jazz zum Beispiel einen großen Anteil daran. Allerdings spielten die betreffenden Kapellen vor allem zum Tanz auf. Und der Reiz lag in etwas Fernem, Exotischem, was in der Gestalt von Josephine Baker auch flirrende Verschiebungen hin zum Erotischen bedeutete. Knauer zitiert den Geiger Bernard Eté, der solche Kombos leitete.
Eté war 1924 zum ersten Mal in den USA gewesen. Und ihn faszinierte an Paul Whitemans Konzept eines symphonischen Jazz, dass man Jazz nur um der Musik willen spielen kann. Dass diese Musik nicht ausschließlich als Tanzbegleitung, sondern auch als selbstständiges Kunstwerk dargeboten werden kann. Und was nicht minder wichtig ist, Jazz und Klamauk nicht identisch sind.
Solche entlegenen Zitate sind typisch für Knauers Rechercheaufwand. Und er zeichnet auch sehr differenziert nach, wie die Nationalsozialisten diese erste Phase der Imitation US-amerikanischer Widerständigkeit unterbrachen. Dass die verjatzte und verjudete Tanzmusik, wie es im Nazi-Jargon hieß, als Feindbild diente, schien klar zu sein. Und doch kam es dabei zu Widersprüchen. Aus Anlass der Olympischen Spiele 1936 in Berlin versuchte das Regime, sich einen weltoffenen Anstrich zu geben. Dies war der Moment von Teddy Staufers Original Teddys, die die Grenzen ein bisschen zu verschieben begannen. Was neue deutsche Tanzmusik genau bedeutete, war nicht so eindeutig zu definieren, wie es schien. Und Knauer betont, dass der Jazz viel zu flüchtig gewesen sei, um nachhaltig verbannt werden zu können. Das ist ein interessantes Kapitel. Immerhin setzten die Nazis den Jazz auch als Propagandainstrument ein. Die Gruppe Charlie and His Orchestra mit dem Bandleader Lutz Templin sollte mit den zwingenden Mitteln des Feindes den Feind beeinflussen. Und die dabei mitlaufenden Texte waren vom widerlichsten Nazi-Jargon geprägt. Der Schlagzeuger Freddy Proxieper, der nach dem Krieg damit auffiel, wie authentisch er sich in die afroamerikanische Klangästhetik einfühlen konnte, hatte vorher bei Charlie and His Orchestra in Nazi-Diensten überwintert. Vielleicht ist Knauers gelassene Haltung tatsächlich die angemessenste. Der Jazz kann sich ideologischer Vereinnahmung letztlich doch auch glaubwürdig entziehen.
Dass die Jazzliebe nicht nur im Verborgenen bzw. in einer Art alternativen Untergrundszene vorherrschte, ist an zwei später gern zitierten Beispielen festzumachen. Einem Foto, das den Oberleutnant der Luftwaffe und lebenslangen Jazzfan Dietrich Schulz-Köhn, geboren 1912, Anfang der 1940er Jahre im besetzten Paris in Wehrmachtsuniform, Arm in Arm mit Django Reinhardt und Mitgliedern seiner Band zeigt. Sowie den Mitteilungen einer vom selben Schulz-Köhn, Gerd Pick und Hans Blüthner herausgegebenen Postille, die ab 1943 hektografiert und in wenigen Exemplaren unter Jazzfreunden in Deutschland herumgeschickt wurde.
Das ist keine Verharmlosung der Verhältnisse in Nazi-Deutschland, sondern zeigt nur die vielen Gesichter, die der Jazz annehmen kann. Auch nach dem Krieg wirkte die Nazi-Ideologie noch lange weiter. Die Rettung waren die Kasernen der US-Armee und deren GI-Clubs. Vielleicht war es schon ein magischer Moment, als Albert Mangelsdorf 1947 zum ersten Mal als Rhythmusgitarrist in einer Big Band im GI-Club im Kurhaus von Bad Soden auftrat. Frankfurt, als zentraler Standort der US-Armee mit vielen Auftrittsmöglichkeiten, entwickelte sich zur deutschen Jazzhauptstadt. Im August 1952 öffnete der Jazzkeller in der kleinen Bockenheimer Straße und hier trafen amerikanische Größen nach ihren Tourneekonzerten auf die Lokalmatadoren. Mit subjektiven Einschätzungen hält sich Knauer sehr zurück. Er kann die drei legendären Singles des Berliner Geigers Helmut Zacharias, Helmis Bebop Nummer 1 bis 3, aus dem Jahr 1948 genauso würdigen wie den Münchner Bandleader Max Greger. Die Rolle, die die Sängerin Margot Hilscher im Film Hallo Fräulein 1949 spielte, wird ebenfalls thematisiert. Obwohl die interessantesten deutschen Jazzer in den GI-Clubs, also Hot, sozialisiert worden waren, fällt auf, dass sie, wenn sie ganz bei sich sein wollten, sich deutlich vom Cool-Jazz beeinflusst zeigten, von Lee Konitz oder Lenny Tristano. Das lag nicht nur daran, dass der Bebop, die ursprüngliche Avantgarde der 40er Jahre, sich den deutschen Wahrnehmungs- und Spielmöglichkeiten weitgehend entzog. Der Cool-Jazz war, wie Knauer herausstellt, einfach das Neueste, was nach 1953 aus den USA herüberdrang. Aber er entsprach wohl auch eher den europäischen Selbstfindungsprozessen. In diesem Sinn hebt der Autor die Pianistin Jutta Hipp, die vor einigen Jahren wiederentdeckt wurde, sehr hervor.
Jutta Hipp hatte Collars New Jazz Stars Ende 1953 verlassen, um ihre eigene Band zu gründen. Sie war schon bei Collar oft als Musical Sensation of Europe, Being the Only Girl Pianist Playing Art Tatum, Errol Garner, George Shearing, Lenny Tristano Styles angepriesen worden. So ein Flyer für einen Auftritt mit dem Saxophonisten im Dezember 1951 in der Rio Rita Bar in Bremerhaven.
Zusehends verbreiterte sich das Feld. Das Jazzpodium etablierte sich 1952 als zentrale Informations- und Diskussionsquelle. Jazzredaktionen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit eigenen Big Bands wurden gegründet. Und Kurt Edelhagen leitete nicht nur die WDR Big Band, sondern begründete auch einen Jazzkurs an der Musikhochschule. Das war die Keimzelle einer Akademisierung des Jazz, die heute selbstverständlich geworden ist. Köln löste irgendwann im Laufe der 80er Jahre Frankfurt als deutsche Jazzhauptstadt ab. Herausragende Größen wie Manfred Schof und Alexander von Schlippenbach hatten dort unter anderem auch bei dem klassischen Komponisten Bernd Alois Zimmermann studiert. In der spezifischen Verbindung zur neuen Musik liegt eine der wichtigsten Wurzeln für einen eigenständigen deutschen Jazz. Knauer hebt als Fixpunkt die LP Tension des Albert Mangelsdorf Quintetts von 1963 heraus und Mangelsdorfs Selbstaussage »Ab hier gilt's« ist sehr beredt. Der deutsche Jazz spielte sich frei. Der historische Sonderweg des DDR-Jazz wird ebenfalls ausführlich gewürdigt, wobei vor allem die Parallelen zur Nazi-Obrigkeit auffallen, bis hin zur Warnung vor Geschlechtskrankheiten, die ein führender SED-Funktionär mit dem Jazz in Verbindung brachte. Allerdings bildete genau das den Nährboden für eine subversive, eigensinnige DDR-Jazz-Szene, deren widerständiger Charakter weit über die Musik selbst hinausging. Zu den Konzerten kamen nicht nur Jazzinteressierte, sondern Oppositionelle jeglicher Couleur. Knauers Kompendium zeichnet sich dadurch aus, dass es die Entwicklungen profund referiert und die verschiedensten Haltungen nebeneinander stellt. Klaus Doldinger etwa neben Peter Brötzmann, FMP neben ECM und sogar Musiker wie Till Brönner bekommen hier ein Plätzchen. Wie bei den Debatten um den ECM-Sound, dessen abgeschmirgelter und glatter Charakter durchaus auf Kritik stieß, ist seine nüchterne Darstellung auch hier durchaus hilfreich. Sie kommt zum richtigen Zeitpunkt, weil sich der Pop langsam leer zu laufen droht, scheint der Jazz aktuell einen erstaunlichen guten Lauf zu haben. Die Szene ist lebendiger denn je.
Ein Beitrag von Helmut Böttiger. Das Buch Play Yourself, Man von Wolfgang Knauer ist im Reklamverlag erschienen. 528 Seiten, 36 €.